Part, weil am Anfang stehst du da und denkst dir, ja, okay, wo fange ich jetzt überhaupt an?
Und jetzt wollen wir heute einfach mal einen Ablauf euch an die Hand geben.
Genau.
Wie man denn am besten vorgeht, wenn man ein Haus bauen will.
Genau. Was sind denn so die einzelnen Schritte?
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Willkommen zu einer neuen Episode.
Ja.
Wir haben heute eine richtig wichtige Episode.
Sehr wichtig.
Wir haben nämlich eine Frage bekommen, die so wichtig war, dass wir eine ganze Episode darüber machen.
Genau.
Und zwar lautet die Frage, haben Sie eigentlich einen genauen Ablaufplan, den man machen sollte? Denn die Person hatte das Problem, dass er so viel Informationen hatte, dass er nicht mehr richtig einen Überblick hatte. Und jetzt wollen wir heute einfach mal einen Ablauf euch an die Hand geben.
Genau.
Wie man denn am besten vorgeht, wenn man ein Haus bauen will.
Genau. Was sind denn so die einzelnen Schritte? Genau. Weil, das ist so eine wichtige Frage, weil wir die in verschiedener Art und Weise immer wieder bekommen. Und das ist eigentlich so der hauptsächliche Part, weil am Anfang stehst du da und denkst dir, ja, okay, wo fange ich jetzt überhaupt an? Gehe ich jetzt erstmal in so einen Musterhauspark und lass mir da was, halt mal ein Angebot geben oder gucke ich mir, weiß ich nicht, wie mache ich es mit dem Grundstück und so weiter. Mhm. Und wenn dann aber hinterher nochmal Kosten kommen, wie kriege ich das hin und so weiter. Mhm. Und gerade auch so dieses Thema, wie mache ich es denn, damit ich nachher nicht in irgendwelche Probleme laufe, damit ich eine richtige Entscheidung treffe, damit ich nachher nicht nachfinanzieren muss und so weiter.
Mhm.
Genau.
Stellen sich, glaube ich, alle Bauherren am Anfang die Frage.
Ja, glaube ich auch. Und wir konzentrieren uns jetzt mal wirklich auf diesen Part, bis man bei einer Baufirma unterschrieben hat. Ich sage dann noch mal ein bisschen was dazu, was so danach passiert. Also da können wir auch immer so einen kleinen Ausblick dann noch geben. Aber jetzt erstmal so die wichtigen Schritte, die man wirklich bis zu einer Entscheidung treffen muss. Und ganz, ganz am Anfang ist es wichtig zu wissen, dass das Ganze ein Prozess ist. Und dass man manches auch parallel machen muss und bei manchen, ja, wie so ein Feedback-Loop man sich das vorstellen muss. Also man holt sich eine Information ein, dann holt man sich eine zweite Information ein. Zum Beispiel plant man jetzt erstmal das Haus und zweite Information, man holt sich dann ein Bodengutachten, komme ich dann gleich nochmal drauf. Und mit dem Ergebnis des Bodengutachtens korrigiert man dann aber nochmal die Hausplanung, weil man dann ja erst wirklich die Kosten greifen kann. Also dann kriegt man das Feedback, wie sehen denn die Kosten wirklich aus? Und dann kann man vielleicht nochmal korrigieren und sagen, ah, okay, vielleicht macht hier ein Keller keinen Sinn oder sowas. Ne? Und das sind halt wirklich so die wichtigen, also dass man das einmal wirklich so versteht, dass es nicht eine normale lineare Abfolge ist. Das wäre schön und einfach, ist es aber leider nicht. Sondern manchmal ist es halt auch ein paralleler Prozess. Ihr müsst manche Dinge gleichzeitig tun. Und dann manchmal wieder auch was zurückzukommen, wenn ihr mehr Informationen habt und die Planung, die ihr bis dahin gemacht habt, nochmal anpassen beispielsweise. Mhm. Schritt Nummer 1. Finanzierungsrahmen klären. Dramatische Pause.
Heißt,
genau. Also ich würde einmal zu einer Bank gehen, zu einem Finanzberater, zu einem Finanzierer, der euch einmal berechnet, was könnt ihr euch denn maximal an Kredit leisten. Das ist so das, was erstmal so den kompletten Rahmen darstellt. Weil das ist die Komponente, die nicht veränderbar ist. Mhm. Na, wenn die Bank halt sagt, okay, bei 600.000, bei 700.000, bei 500.000 ist Schluss, dann ist da Schluss. Ja? Bei der Hausplanung, deswegen würde ich nicht mit der Hausplanung starten und dann gucken, wie kriege ich es denn finanziert? Weil das Haus kannst du ja kleiner machen beispielsweise. Oder halt so anpassen, dass es vielleicht irgendwie ins Budget passt. Da komme ich dann aber auch gleich nochmal drauf. Aber das Erste ist wirklich so die Finanzierung. Und das ist ja eigentlich an sich nichts Neues. Also das der allererste Schritt ist, es machen, glaube ich, die meisten auch hoffentlich so. Hoffentlich. Ne, damit man überhaupt weiß, ja, was geht überhaupt. Mhm. Ne? Auch bevor ich schon ein Grundstück gefunden habe. Weil ich muss ja trotzdem dann wissen, wie viel kann ich denn für ein Grundstück überhaupt ausgeben.
Eben, das Grundstück muss man ja auch irgendwie zahlen. Ne?
Genau, richtig. Jetzt ist aber die Frage, und jetzt wird es spannend, was mache ich denn dann mit dem Finanzierungsrahmen, wenn ich ihn denn jetzt habe? Also wenn jetzt die Bank sagt, okay, maximal 500.000, 600.000, 400.000, was auch immer, so viel geht, dann könnt ihr eine Budgetrechnung machen. Und die kann man wie folgt ungefähr veranschlagen, nämlich einmal so circa 2.500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für das Haus selber, was mal der erste Schritt ist, ne? Man kann natürlich dann versuchen, noch ein bisschen runterzukommen, wenn man manche Dinge wieder selber macht, aber ihr müsst wissen, das ist für ein schlüsselfertiges Haus in einer Ausstattung, in einer Qualität, die wirklich schon eigentlich ganz in Ordnung ist. Es gibt viele qualitative Unterschiede und so weiter, das haben wir auch schon oft angesprochen, aber so ganz generell kann man mal mit diesen 2500 Euro rechnen. So. Dann für die Bodenplatte oder der Keller, der ist da noch nicht dabei oder die Bodenplatte ist da noch nicht dabei. Für die Bodenplatte müsst ihr so circa 250 Euro pro Quadratmeter rechnen und für den Keller so circa 650. Das ist aber noch ein kompletter Rohkeller. Also wenn ihr den noch ausgebaut haben wollt oder wenn da eine weiße Wanne notwendig ist oder sowas, können da nochmal Kosten auf euch zukommen. Und da merkt man jetzt schon, bevor man jetzt das Bodengutachten hat, kann man relativ schwer sagen, wie teuer wird denn jetzt zum Beispiel der Keller. Also auch wenn ihr so Sprüche hört im Musterhaus, wie oh, Keller kostet sie mindestens 100.000 Euro, absoluter Quatsch. Bevor man nicht den Boden kennt, kann man nicht sagen, wie teuer der Keller wird. Es kann auch ein sehr guter Boden sein, da wird der Keller dann deutlich günstiger. Genau, aber ihr könnt so mit der Größenordnung rechnen. So, dann hat man Haus plus Bodenplatte oder Kellerpreis. Und jetzt kommen noch die Baunebenkosten dazu. Und die setzen wir grundlegend mal an, mit so einer ganz groben Pauschale von 15-20% von Haus plus Bodenplatte oder Kellerpreis. Je nach Bodenverhältnisse, je nach, habt ihr da eine Hanglage am Grundstück, vielleicht eher Richtung 20% oder teilweise sogar auch noch mehr dann, ne? Je nachdem, wie teuer da die Erdarbeiten werden. Aber für ein ganz eher normales Grundstück, sagen wir jetzt mal, ohne einen Riesengefälle, ne? kommt man mit diesen 15-20% sicherlich hin und ist sogar eher eine konservative Schätzung. Also, und eine Schätzung ist halt immer nur das, eine Schätzung. Das heißt, ihr müsst es immer durch konkrete Zahlen dann für euer Grundstück und für eure Situation ersetzen. Na, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen sehr langen Weg habt, vom nächsten Kanalanschlusspunkt bis zu da, wo das Haus auf eurem, ich bin ganz aufgeregt, wo das Haus auf eurem Grundstück stehen soll, na, also wenn der Weg relativ weit ist, dann sind die Kosten halt exponentiell größer. Also es ist dann nicht mehr die normalen Hausanschlusskosten, sondern sind alleine für die Erdarbeiten, für den Anschluss des Hauses, vom Kanalanschlusspunkt zum Haus, nochmal so viel mehr, wie sonst die Erdarbeiten vielleicht insgesamt kosten würden. Also da gibt's dann wirklich große Unterschiede nochmal. Ja. Aber normalerweise, wenn es jetzt eine ganz normale Sache ist und ihr stellt das Haus fast vorne an die Straße mit ein bisschen Abstand, dann landet man bei diesen 15-20% irgendwo. Ne? Und dann würde ich als Viertes noch einen Puffer einplanen, von auch nochmal so 10-15%, was jetzt erstmal sehr viel klingt. Ne, also wenn man jetzt vom Gesamtprojekt mal ausgeht und man würde jetzt, also nehmen wir mal 500.000 Euro oder 600.000 Euro mit Grundstück und allem zusammen. Genau. Nehmen wir jetzt mal an, 10% Puffer wären schon 60.000 Euro, nur Puffer. Also der ist für nichts eingeplant. Ja. Klingt sehr viel, ist aber etwas, was ihr nach und nach einfach durch dann konkrete Zahlen wieder ersetzt. Na, wenn ihr jetzt wisst, okay, wir werden halt für die Außenanlagen oder für die Küche oder für sonst irgendwas, könnte man dieses Geld natürlich auch verwenden, wenn man denn nicht das woanders noch bräuchte. Na, also wenn in die Baunebenkosten ist bei 15-20% schon ein kleiner Puffer eingerechnet jeweils. Und wenn man dafür aber noch mehr braucht, ne, weil jetzt der Keller dann halt doch eine weiße Wanne hat oder braucht oder eine Auftriebssicherung oder sowas, dann könnt ihr das aus diesem Puffer nehmen und habt halt nachher dann nicht das Thema, dass ihr dann nachfinanzieren müsst, weil ihr erstmal zu knapp kalkuliert habt. Also hier, je weiter ihr am Anfang steht und desto ungewisser und desto weniger Informationen ihr am Anfang habt, desto höher muss dieser Puffer geplant werden. Und deswegen würde ich am Anfang so 10-15% von der Gesamtsumme schon mal als Puffer nochmal ansetzen. Ne, weil so eine Auftriebssicherung oder eine weiße Wanne beim Keller kann schon wirklich schnell teuer werden.
Ja, und wer will schon nachfinanzieren?
Ja, hoffentlich niemand. Ja, hoffentlich. Wollen eh niemand, ne?
Ja, aber, eben. Will ja keiner, ne?
Genau. Finanzierungsrahmen, ne, da gibt es ja auch die Seite fertighaus-finanzierung.de, da kann man mal gucken und sich vorab informieren. Die machen das auch ganz gut. Und ja, da kann man einfach mal sich so den ersten Finanzierungsrahmen geben lassen. Ne? Genau, so, wenn man das jetzt weiß und jetzt hat man mal so einen groben Anhaltspunkt, okay, ich muss mit dem und dem beim Haus rechnen, ich muss mit den und den Kosten bei den Baunebenkosten rechnen, ich plane noch einen Puffer ein, ich plane was für einen Keller oder die Bodenplatte ein, dann hat man ja erstmal schon so eine ganz grobe Masse im Endeffekt, mit der man auf jeden Fall mal arbeiten kann. Und das zweite ist dann das Grundstück. Das Grundstück zu suchen, es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Phase ihr einsteigt. Ne, ob ihr jetzt gerade die Zusage halt für ein Grundstück in einem Neubaugebiet bekommen habt, dann wäre trotzdem der erste Schritt jetzt den Finanzierungsrahmen abzuklären, ne? Und dann halt das Grundstück sich dann auszusuchen und so weiter. Aber das Grundstück ist dann im Prinzip wirklich so der zweite Schritt, weil ohne Grundstück ist auch leider noch keine Hausplanung möglich, weil ihr ja nicht wisst, was darf ich da bauen? Was muss ich vielleicht auch bauen? Also es gibt mittlerweile auch viele Bebauungspläne, die noch, weiß ich nicht, dann eine Dachbegrünung haben oder vorgeben.
Einen gewissen Satteldachwinkel.
Ja, genau, richtig. Vorgeben, oder eben auch so was wie eine Zisterne oder sowas, wo halt wieder Mehrkosten entstehen am Ende des Tages. Jetzt schmeiße ich noch mein Glas um. Was ihr ja dann wieder wissen müsst, um das in der Finanzierung wieder berücksichtigen zu können. Mhm. Und auch dafür ist dann wieder so ein Puffer eigentlich gut. Na, weil ihr dann solche Themen wieder ausgleichen könnt. So. Und wir haben auch mal ein Video gemacht mit 5 Tipps, wie ihr ein Grundstück finden könnt, mal abseits der großen Immobilienportale und sowas und natürlich auch nicht die Versprechen der Fertighausanbieter im Musterhaus, will ich hier nochmal wirklich betonen. So ein Grundstücksservice, also ich kenne keinen Bauherrn, der darüber mal was gefunden hat, aber ich kenne sehr viele Bauherren, die selber ein Grundstück gefunden haben, nachdem sie wirklich mal intensiv gesucht haben und nicht nur auf den Portalen rumgeschaut haben, sondern wirklich mal die Tipps beherzigt haben, die wir da in dem Video drin haben. Mhm. Kannst du ja dann mal verlinken.
Genau, das verlinken wir einfach hier oben.
Genau. So, und wenn ihr das Grundstück habt und ihr habt den ersten Finanzierungsrahmen abgeklärt, dann wäre auch der erste Punkt, wo wir ins Spiel kommen könnten. Na, wir bieten ja ein kostenfreies Erstgespräch an von 30 Minuten, was aber nur Sinn macht, wenn man wirklich schon über konkrete Dinge sprechen kann.
Genau,
also es macht jetzt noch keinen Sinn zu sagen, okay, wir besprechen jetzt mal, weiß ich nicht, verschiedene Erfahrungswerte oder Fragen oder sowas, wenn aber noch gar nicht klar ist, was man denn überhaupt bauen kann. Und das muss man natürlich vorher wissen. Deswegen wäre so der erste Punkt, wo ein Erstgespräch mit uns Sinn macht, wenn ihr wirklich wisst, wir kriegen das Grundstück oder wir haben ein Grundstück zumindest so weit in Aussicht, dass wir eigentlich dann zum Notar gehen können und wir wissen, was dürfen wir denn da bauen. Ne? Mhm. Genau. Und da können wir dann gerne so Erfahrungswerte besprechen und Fragen, die ihr habt. Wie ist dann für eure Situation die beste Vorgehensweise? Muss man auch nochmal dazu sagen, wir besprechen hier eine sehr allgemeine Vorgehensweise. Ja. Ne? Manchmal sind die Themen auch wirklich nochmal einfach andere. Ne? Mhm. Und da können wir natürlich immer gerne drüber sprechen, weil Bauen ist halt am Ende des Tages schon was sehr Individuelles.
Auf jeden Fall, ja. Deswegen ist es ja auch so schwer,
ja,
einen Pfad zu finden.
Ist auch so. Deswegen, wir können es immer nur sehr allgemein erstmal darstellen. Aber die individuellen Sachen, die machen wir dann einfach persönlich, ne, und gemeinsam. So, der dritte Part ist dann, jetzt wird's parallel. Ja, jetzt fahren wir zweigleisig, nämlich einmal könnt ihr dann, wenn ihr jetzt wisst, was darf ich denn bauen auf dem Grundstück, könnt ihr zwei Sachen machen. Einmal die Planung des Hauses starten und zum anderen das Bodengutachten und die Höhenvermessung des Grundstücks machen. So, die Planung des Hauses, da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal, ihr probiert's halt selber. Oder halt mit den Baufirmen zusammen, ne, dass ihr so ein bisschen hinguckt und schaut, okay, wo haben wir denn schon mal Grundriss gefunden, der uns irgendwie gefällt? Oder wo, ne, möchten wir eine Stadtvilla, möchten wir eher Bungalow und so weiter, dass ihr halt schon mal so ein bisschen die Vorgabe habt. Und am besten natürlich für dann später die Angebotseinholung das so konkret wie möglich macht. Also wirklich die Eckpunkte des Hauses, der Kniestock, der Grundriss, die Dachneigung, dass man alles schon mal sowas hat, damit man wirklich die Eckpunkte auch vorgeben kann. Weil das Problem ist halt, wenn ihr mit einer sehr vagen Vorstellung, und viele Bauherren gehen ja erstmal mit so einem groben Raumprogramm, ja, wir wissen halt, wir brauchen 2 Kinderzimmer, ein Arbeitszimmer und so weiter, gehen die halt zu verschiedenen Firmen. Und das ist halt das Problem, weil dann 5 verschiedene, wenn man jetzt zu 5 Firmen geht, kriegt man 5 verschiedene Häuser geplant. Und das ist unterm Strich nicht vergleichbar. Und dann entscheidet man sich vielleicht auch gar nicht für das Haus mit der besten Qualität zum besten Preis, sondern für das, wo einem der Grundriss am besten gefällt. Was aber kompletter Quatsch ist, weil jeder jeden Grundriss umsetzen kann.
So ist es, ja.
Genau. Und deswegen würde ich immer, also ich würde auch gar nicht auf so Standardgrundrisse und oh, hier ist eine Firma, die schon den Standardgrundriss hat. Das ist eh Quatsch, weil sobald du es versuchst, aufs Grundstück zu stellen, und denkt da wirklich auch frühzeitig dran, wird es halt schwierig, weil da gibt's ganz viele verschiedene Dinge. Natürlich einmal die Zufahrt, wie macht dann vielleicht auch die Treppe Sinn und muss man die dann in dem Standardgrundriss eigentlich schon wieder drehen, wodurch das Haus komplett anders wird. Ne?
Was wahrscheinlich dann auch wieder mehr kostet.
Genau, was auch wieder mehr kostet dann. Dann auch so Sachen wie Sichtachsen, wo kann mir Nachbar reinschauen, wo bin ich eher ein bisschen privater. Dann natürlich der Sonnenverlauf, also wo macht's mehr Sinn, jetzt den Garten zu platzieren und so weiter. Also es gibt so viele Punkte, wenn man versucht, also man kann ein Haus immer in Isolation planen, aber sobald man das versucht, aufs Grundstück zu stellen, funktioniert es nicht mehr. Da gibt es so einen lustigen Spruch von Mike Tyson. Dem, kennst du den noch?
Natürlich.
Bist du dafür zu jung? Nein.
Nee, dafür bin ich nicht zu jung.
Okay.
Ich glaube, Mike Tyson ist so eine Legende.
Den kennt, glaube ich, jeder, ne? Und der hat auf jeden Fall mal gesagt, jeder hat einen Plan, bis man eins in die Fresse bekommt. Ne? Und das ist halt immer das. Und das ist genauso beim Grundstück. Sobald du es versuchst, das Haus aufs Grundstück zu stellen, klappt es nicht mehr, was du geplant hast im Endeffekt. Ne? Weil es nicht mit Zufahrt und so weiter passt. Das heißt, der andere Weg wäre, wenn man das nicht selber machen will, oder selber sich das nicht, ne, wenn man sagt, okay, an was muss ich da alles denken, dann wäre der Schritt zum Architekten in der Phase wirklich schon der richtige, um da mal eine Entwurfsplanung machen zu lassen oder einen Vorentwurf. Weil der Architekt, der kennt sich eben genau mit solchen Sachen aus. Wie muss man denn das machen mit Sichtachsen, mit Solarverlauf und so weiter? Und kann dann da wirklich helfen, das Haus schon zum einen, das, was ihr planen möchtet, also mit Raumprogrammen und so weiter, mit dem Design, das ihr haben wollt, aber eben auch direkt mit dem Stellen aufs Grundstück kombiniert verbinden. Ne? Mhm. Und natürlich müsst ihr für den Architekten erstmal was für so eine Vorentwurfsplanung, so 5.000, 6.000 Euro investieren. Aber das ist erstmal das, was man halt machen muss. Mhm. Ne? Und dafür habt ihr dann auch jemanden, der wirklich für euch plant und das für euch macht.
Und auch Ahnung hat.
Genau. Und dann kommt vielleicht einfach nochmal eine bessere Lösung raus, wie wenn ihr das selber versucht oder wenn ihr das mit den Baufirmen versucht. Ne? Und der Bonus ist halt, ihr bekommt dann eine Planung, die wirklich passt und mit der könnt ihr dann wieder verschiedene Angebote einholen. Da komme ich aber im übernächsten Schritt drauf. Genau, parallel dann, wie gesagt, das Bodengutachten und die Höhenvermessung. Und das ist was, ja, man sollte es wirklich, weil, also man sollte es so früh wie möglich machen. Ne, viele verstehen das auch miss und sagen, ja, kann er jetzt noch kein Bodengutachten machen, wenn ich das Grundstück noch nicht gekauft habe. Ja, ist so. Aber deswegen meinen wir ja so früh wie möglich. Da ist halt so das Ding, manche Baufirmen sagen, ja, bei uns ist das Bodengutachten dabei, das können sie sich sparen. Aber der Punkt ist halt, dass man das Bodengutachten, wenn es bei der Firma dabei ist, meistens erst sehr spät macht, also meistens sogar nach Baugenehmigung wird erst das Bodengutachten dann erstellt. Und zu dem Zeitpunkt ist man dann so unflexibel, also da seid ihr so unflexibel, da könnt ihr ja nicht mehr umplanen. Weil das Haus, wenn die Baugenehmigung einmal da ist, könnt ihr es nicht mehr umplanen im Endeffekt. Mhm. Na? Weil sonst müsst man ja nochmal neu beantragen im Endeffekt. Das heißt, hier immer zu dem Zeitpunkt ein Bodengutachten machen. Das Einzige, was der Bodengutachter wissen will, ist, wo soll ich denn bohren? Legitime Frage an sich. Das heißt, man muss natürlich schon ungefähr wissen, wo wird denn das Haus stehen, was wieder zurückkommt so ein bisschen auf dieses Thema, mal überlegen, wo man es aufs Grundstück stellen wird. Mhm. Es ist ja vieles schon klar durch, und das ist auch immer so ein Argument im Musterhaus übrigens, dass man sagt, ja, Bodengutachten können sie jetzt noch gar nicht machen, sie wissen ja noch gar nicht, wo das Haus hinkommt. Also A, auf den meisten Grundstücken weiß man es eigentlich, ne, weil es A, so groß ist oder klein, je nachdem, wie man es sehen will, das schon relativ klar ist, wo es hinkommt.
Meistens gibt es auch gar nicht so viele Möglichkeiten.
Genau, ne? Nämlich mit Abstandsflächen, mit einem Baufenster, das vielleicht vorgegeben ist und lauter solchen Geschichten, ist schon relativ klar, wo das Haus eigentlich stehen wird und ein Meter hin oder her ist jetzt nicht so entscheidend. Ja. Das heißt, hier kann man wirklich hingehen und wenn man jetzt mal mit dem Architekt gesprochen hat oder sich Gedanken gemacht hat, wo wird das Haus auf dem Grundstück stehen, dann kann man wirklich das Bodengutachten beauftragen. So, und dann würde ich in Schritt 4, der jetzt kommt, mit diesem Bodengutachten und mit auch der ersten Planung, die man so gemacht hat, die Infos oder die Kostenvoranschläge, die Kosteninformationen bei den Gewerken einholen, die nachher wirklich auch mit dem Gewerk zu tun haben. Also sprich die Tiefbauunternehmen und die Kellerfirma, die auch die Bodenplatten macht. Also egal ob Bodenplatte oder Keller, es ist immer die Kellerbaufirma, weil Beton ist Beton. Ja, ne? Und bei denen dann wirklich einfach mal die Kosten einholen, weil die können wirklich was mit dem Bodengutachten anfangen. Wenn ihr damit jetzt zur Fertighausfirma geht, was ja auch viele denken, die sagen, ja, okay, aber die haben halt mehr ihr, deren Einstellung ist halt oder deren Sichtweise ist ab Oberkante Bodenplatte oder Oberkante Kellerdecke. Das heißt, die fangen mit dem Bodengutachten gar nicht so viel an. Und auch erlebe ich auch ganz oft, dass Bauherren schon Bodengutachten gemacht haben, im Angebot selber steht aber trotzdem noch drin, dass es halt auf ein ideales Grundstück bezogen ist und gar nicht das Bodengutachten eigentlich beachtet wurde. Mhm. Ne? Und deswegen, ich würde immer zu dem Gewerk direkt gehen, das nachher auch ausführt. Und die können mit dem Bodengutachten dann wirklich was anfangen und mit der Höhenvermessung. Die müssen natürlich auch wissen, Mensch, wie groß soll ich denn die Grube ausgraben? Ne? Mhm. Wie viele Kubikmeter sind denn das? Dafür wäre dann wieder die Planung vom Architekten oder die eigene Planung, die man gemacht hat, halt irgendwo wichtig. Aber das ist das Zweite dann. Und da haben wir auch schon so das erste Mal, wo wir so einen Feedback-Loop haben, ne? Mhm. Weil wenn ihr da die Info jetzt für den Tiefbau bekommt und für den Keller, dann könnt ihr wieder zurückgehen und sagen, okay, vielleicht gehen wir jetzt in die Planung und bauen doch ohne Keller oder doch mit, weiß ich nicht, müssen wir halt einfach nochmal mehr einplanen und dafür machen wir das Haus einen halben Meter kleiner. Ja. Oder planen doch mit Keller und dafür machen wir das Haus einen halben Meter kleiner oder ähnliches. Ne? Genau, ja. Also da kann man dann wirklich entscheiden, je nachdem, was die Information aus diesem Gespräch mit dem Tiefbauunternehmen ergibt. Ne? Aber ihr seht auch, man nimmt relativ früh schon Kontakt jetzt zu diesen Gewerken auf, die dann nachher wirklich den Boden und die Gründung vorbereiten, was eine sehr wichtige Sache ist. Und dann kommt der Schritt Nummer 5, mit dem viele Bauherren eigentlich anfangen, ne? Nämlich Angebote bei Baufirmen einholen. Mhm. So, und dazu habe ich auch, da muss ich mal kurz nochmal was trinken.
Einen Schluck trinken.
Weil jetzt wird's wichtig. Jetzt brauche ich jetzt gute Stimme. Jetzt muss ich es gut rüberbringen. Also, Angebote bei Baufirmen einholen ist eine sehr, sehr wichtige Sache, weil da auch wieder so diese harte Dings kommt, von wegen, ich habe eine Vorstellung und ich habe auf der anderen Seite jetzt jemanden, der mir vielleicht eher seine Vorstellung verkaufen will im Musterhaus, weil es halt einfach Verkäufer sind. Was ja auch gar nicht schlimm ist, es gibt sehr, sehr viele gute Firmen, es gibt auch viele gute Handelsvertreter, muss man ja an der Stelle auch sagen. Und deswegen, da hilft es einfach, wenn man jetzt zum Beispiel schon mal mit einer Architektenplanung, mit einer Vorplanung, auch einer selber gemachten schon mal reingeht und die Vorgaben macht. Mhm. Na? Wenn man sich jetzt erst, na, das, was ich vorher angesprochen habe, wenn man mit jeder einzelnen Firma da jetzt so ein bisschen reingeht und so, ja, ich habe hier Raumprogramm, 3 Kinderzimmer und so weiter, dann wird es halt schwierig, weil dann ist man eher so der Spielball, ne, und man kriegt halt überall was anderes geplant und kann es am Ende nicht vergleichen. Und das ist halt so ein bisschen das Schwierige. Also ich würde immer 4 bis 5 Firmen wirklich vergleichen und saubere Angebote, konkrete Angebote, alle für dasselbe Haus einholen, weil dann könnt ihr es halt wirklich vergleichen. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Mhm. Und die Firmen sollten natürlich irgendwo vergleichbar sein. Das ist halt auch eine sehr wichtige Sache. Genau. Und wenn ihr da Tipps braucht, das würden wir zum Beispiel auch in so einem Erstgespräch einfach mal besprechen können. Welche passen denn zu dem, was ihr bauen wollt? Welche passen denn auch für das, was ihr auf dem Grundstück bauen müsst? Ne? Weil da gibt's auch Unterschiede. Manche Firmen sind beim Flachdach teurer, manche sind beim Satteldach dafür günstiger und so weiter. Also da gibt's ganz, ganz verschiedene Ausrichtungen von vielen Firmen. Also wenn ihr da Tipps braucht, könnt ihr gerne, oder Erfahrungswerte, könnt ihr gerne fragen. Können wir immer gerne dieses Erstgespräch mit uns machen, wo wir einfach mal gucken. Also ich empfehle euch keine Firmen, aber wir können einfach mal gucken, was ist denn so vergleichbar mit dem, was ihr euch bisher angeschaut habt und wo findet man vielleicht das beste Gesamtpaket. Weil das ist immer das Ziel, wenn man sich Angebote einholt, geht es ja immer darum zu gucken, wo kriege ich denn das beste Gesamtpaket. Ne? Und das ist ja irgendwo aus Qualität, aus dem Preis, den ich bezahle, aber auch vielleicht aus einer Bauzeit, die das Ganze dauert oder auch dem Vertrag, den ich bekomme und so weiter. Und wir sehen halt da sehr, sehr viel, auch wie die Baustellen laufen und so weiter. Und deswegen ist halt wichtig, dass man sich wirklich vergleichbare Firmen einholt. So. Und der zweite Punkt ist eben wichtig, habe ich jetzt schon angesprochen, dass man die Planung wirklich vorgibt. Also, dass ihr zu jeder Firma geht und sagt, hier, das ist das, was wir bauen wollen. Das ist das, was wir möchten, also wollen und möchten. Das ist das, was wir bauen möchten. Bitte das anbieten. Und da hilft es einmal natürlich, die Architektenplanung zu haben. Und zum anderen hilft es aber euch, was ist heute los? Hilft es, wenn ihr euch eine Liste anlegt mit den Punkten, die euch beim Hausbau wichtig sind oder beim Haus selber. Also wenn ihr schon sagt, okay, wir wissen, wir wollen mit Fußbodenheizung wohnen zum Beispiel, dass man das vorgibt. Oder wir wissen, wir wollen folgenden KfW-Standard, dass man das vorgibt. Oder wir wissen schon, die bodengleiche Dusche soll halt 1,50 Meter tief werden und soll so eine Nische für Shampoo haben, die ich immer noch sehr unterbewertet finde.
Ich finde sie auch super.
Super unterbewertet. genau, also von dem her, dass ihr genau eine Liste macht mit den Punkten. Und da habe ich auch viele, da müsst ihr euch gar nicht so reinkopfen, ne, sondern es ist sehr wichtig, dass ihr halt das aufschreibt, was ihr jetzt schon wisst. Wenn es einfach Punkte gibt, an die ihr jetzt noch nicht gedacht habt, dann ist es so, ist auch gar nicht schlimm. Ne? Also da gar nicht, was muss ich da noch in die Liste und davor gehe ich nicht auf Firmen zu, sondern nee, mit dem Stand, den ihr jetzt habt, könnt ihr das machen und ist dann völlig okay.
Ja.
Ne? Hauptsache, ihr kriegt wirklich vergleichbare Angebote und auch das Ganze mit den Baufirmen ist genauso ein Prozess. Also mit denen werdet ihr ein erstes Angebot kriegen, das ist vielleicht noch ein bisschen weg von dem, was ihr eigentlich wollt. Dann müsst ihr da nochmal anpassen und so weiter. Mhm. Ja, und das sind so die Punkte. Gut, dann Vielleicht hier noch der Punkt, die Musterhausparks sind ja zurzeit jetzt während Corona eh nicht so besucht gewesen. Ne?
Ja, ich glaube, die sind ja eigentlich zu.
Jetzt sind sie, glaube ich, wieder teilweise offen. Also gibt auch wieder je nach Bundesland Unterschiede. Aber ich würde sowieso immer über die Zentrale der Baufirma anfragen, weil es einfach viel, weil im Musterhaus seid ihr halt hauptsächlich Laufkundschaft. Wenn ihr direkt über die Zentrale anfragt, dann kriegt ihr immer einen Ansprechpartner bei euch vor Ort. Und das Ganze wird ein bisschen mehr nachverfolgt, weil ja die Firma schon mal euch kennt im Endeffekt. Genau, ja. Ne? Ganz vereinfacht gesagt. Also da ist gar nicht schlimm, dass eigentlich die Musterhausparks zu sind, weil ihr kriegt ja trotzdem dann einen Ansprechpartner und eine Möglichkeit, beraten zu werden. Ne? Und man kann sich ja wirklich auch im Internet schon über sehr viele Firmen einfach gut informieren.
Mhm. Ne? Viele Firmen haben das auch jetzt online schön gelöst.
Das stimmt.
Da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, ja.
Genau. So, dann Punkt Nummer 6. Wenn ihr jetzt 4 bis 5 Angebote habt, dann geht es darum, die ja auch sauber zu vergleichen, damit man wirklich weiß, was ist denn wirklich drin und was ist vielleicht auch nicht drin oder wo hat der eine Vorteile, der andere Nachteile und so weiter, damit man es wirklich so ein bisschen gegenüberstellen kann. Und da sind dann wirklich die Details wichtig, also wie der Wandaufbau, wie so die Kleinigkeiten, wo man vielleicht gar nicht erstmal hinguckt, ne? Und da muss man halt wirklich gucken, dass der Vergleich, deswegen sage ich wirklich auch ein sauberer Vergleich, dass man das halt auch wirklich so macht, dass man zum Beispiel auch Bauzeiten oder sowas einrechnet. Wenn jetzt eine Firma 2 Jahre Bauzeit hat, kommen da einfach noch Kosten auf einen zu gegenüber einer Firma, die halt nur 1 Jahr Bauzeit hat. Also von Vertragsunterschrift bis Einzug gerechnet. Ja. Ne? Weil auch eben solche Themen wie Bereitstellungszinsen eben anfallen oder so Themen wie, dass zum Beispiel auch die Erdarbeiten teurer werden können, weil ja alle, also die Kosten steigen ja allgemein in der Baubranche, weil einfach die Nachfrage gerade relativ hoch ist. Und so ist es halt wahrscheinlich, dass auch die Kosten für Erdarbeiten oder sowas auch steigen, wenn ihr erst in 1,5 Jahren quasi mit dem Bau beginnen könnt.
Ja.
Ne? Mhm. Genau. Und deswegen, und das führt halt auch wieder zurück dann, ne, zum Punkt 4, wo ihr dann euch die Infos bei dem Tiefbau oder sowas einholt, dass man natürlich auch bedenken muss, was hat man denn dann für eine Bauzeit? Und das erfährt man natürlich aber dann etwas später, ne? Ja. Und muss da dann wieder korrigieren, wie dann die Preise landen. Also von dem her, ihr merkt, es ist halt immer auch so ein Vor und Zurück, ein Schritt vor, 2 zurück. Ne? Hoffentlich andersrum. Ja. Aber genau. Ne, dass man, aber man kommt halt mit jedem Schritt trotzdem weiter, weil man wieder eine neue Erkenntnis hat, die einfach wichtig ist. So, und dann geht's eben weiter mit dem Punkt, wenn man eben auch sauber vergleicht, können wir halt helfen mit Erfahrungswerten, die wir haben. Mhm. Also die Angebote, selbst wenn ihr mit einer Architektenplanung zu den Firmen geht, werden die Angebote trotzdem nicht 100% vergleichbar. Also sehe ich auch immer wieder. Da ist dann zum Beispiel, der eine hat dann trotzdem noch 10 Zentimeter mehr Dachüberstand als der andere. Oder 20 Zentimeter mehr Kniestock oder sowas. Ne?
Genau, ja.
Muss man natürlich prüfen, ob das überhaupt dann machbar ist oder nicht. Beim Kniestock zum Beispiel. Aber man muss es auch irgendwo bewerten können. Und das ist ganz wichtig. Und sowas können wir halt jetzt zum Beispiel, wenn man mit uns einen Angebotsvergleich machen würde, man kann es natürlich auch selber probieren, aber wir haben halt sehr, sehr viele Erfahrungswerte. Und man muss halt wissen, 10 Zentimeter mehr Dachüberstand, macht es 100 Euro aus, macht es 1.000 Euro aus oder macht es 5.000 Euro aus? Weil es ja spielt ja absolut eine Rolle. Ne?
Total.
Und da gibt es ganz, ganz viele kleine Punkte, die man da anschauen kann und die dann preislich nachher wirklich einen Unterschied machen. Und da kommt es oft vor, dass erstmal die Firma, die am teuersten aussah, vielleicht am Ende doch wirklich die günstigste ist, auch wenn es eher so klischee-mäßig, ja, bei uns ist schon so viel im Standard drin, ist übrigens auch so ein Ding. Also macht immer, ne, wenn eine Firma euch sagt, ja, wir haben schon ganz viel im Standard und keine Ahnung, so würde ich nie oder da würde ich nie drauf einsteigen, sondern deswegen ist auch wichtig, dass ihr wirklich die Vorgabe macht und nicht drauf hört, was hat die Firma jetzt schon im Standard und was ist daran toll und so weiter, sondern ihr macht wirklich die Vorgabe, ihr könnt sagen, ja, ist ja schön, dass das im Standard ist, ne? Rechne mal bitte alles noch ein, was ich da drin haben will und dann guck mal unterm Strich, wie ist der Preis.
Mhm.
Und dann kann man auch unterm Strich gucken, bei den Firmen, wo halt alles noch oben drauf kommt, kann ja der Preis trotzdem unterm Strich dann niedriger sein, weil, ne, ist ja völlig egal, wie der Standard ist. Am Ende des Tages ist wichtig, dass das Haus so konfiguriert ist, dass alles drin ist, was ihr haben wollt.
Genau.
Und dann machen wir einen Strich drunter und gucken, welcher Preis da steht. Genau. So, dann haben wir noch das Thema Vorbemusterung.
Mhm.
Das macht jetzt nämlich dann Sinn, wenn man sagt, okay, man hat jetzt wirklich schon so ein paar Favoriten nach so einem Angebotsvergleich, so 1, 2, 3 Favoriten vielleicht. Von denen oder bei denen kann man dann nochmal eine Vorbemusterung machen in der Regel. Würde ich auf jeden Fall fragen. Viele Firmen bieten das eigentlich mittlerweile an, dass man das kostenfrei machen kann. Da könnt ihr wirklich so einen halben Tag in dieses in diese Ausstellung rein und schon mal gucken, was ist denn im Standard und komme ich damit klar oder werde ich noch bei vielen Dingen Aufpreise haben. Man wird da nicht rausgehen und sagen, ich werde 50.000 Euro mehr bezahlen, sondern es ist trotzdem eher so ein Gefühl am Ende des Tages, ob man sehr viele Sachen hat, wo der Standard nicht reichen wird. Aber es wird keine sehr konkrete Zahl wahrscheinlich sein. Ne? Aber ist auch gar nicht schlimm, sondern ihr sollt dann einen Eindruck davon kriegen. Wichtig ist auch, damit man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, eine Vorbemusterung dauert wirklich einen halben Tag. Ne? Eine richtige Bemusterung dauert 2 bis 3 Tage. Also man merkt schon, man kann, und das ist selbst gehetzt. Also da wird man wirklich durchgescheucht. Das ist
durchpowern.
Das ist wirklich durchpowern. Ja. Das heißt, bei einer Vorbemusterung, man kann gar nicht alles anschauen. Mhm. Aber es ist sehr wichtig, dass ihr trotzdem ein Gefühl dafür kriegt und wirklich euch die für euch wichtigen Dinge anschaut. Mhm. Na? So, dann kommt der Punkt Nummer 7. Wenn man jetzt die Angebote sauber verglichen hat, ist auch wieder parallel eigentlich zu sehen, nämlich die Keller- oder Bodenplatte einholen und vergleichen. So, dass ihr euch da auch einfach nochmal 1, 2, 3 Vergleichsangebote einholt. Wenn die Baufirma schon den Keller angeboten hat, dann kann man ja trotzdem noch zu anderen Anbietern gehen. Im Hintergrund macht es ja meistens sowieso eine andere Firma. Und dann kann man da auch nochmal wirklich gut vergleichen und gucken, dass man dann wirklich dafür auch eine gute Basis hat. Mhm. Genau. So, pass auf. Dann geht's weiter. Nämlich, wenn man jetzt nach dem Angebotsvergleich, und so ist es mit den meisten Bauherren, mit denen ich jetzt zum Beispiel einen Angebotsvergleich mache, die haben danach noch so meistens 2 oder maximal 3 Favoriten, wenn wir jetzt 5 oder 6 Angebote verglichen haben. Mhm. So, und mit denen oder von diesen Favoriten würde ich jetzt auf jeden Fall dann nochmal die Verträge anschauen und auch da gucken, wie wirken sich da die Vertragsdetails aus auf die Baustelle, auf Mehrkosten, die noch entstehen können, auf wie ist das Risiko verteilt und so weiter. Ne? Weil auch das kann ja durchaus ein Entscheidungskriterium für oder gegen eine Firma sein und ist auch dann wirklich für die Verhandlung sehr, sehr wichtig. Und gerade den Vertrag und das Angebot dann nochmal zu prüfen, einfach auf gewisse Dinge, die nicht drin sind, das ist halt wirklich das, was bei jeder Firma wichtig ist. Also vollkommen egal, wie seriös euch die Firma oder die Beratung bisher erschienen ist. Es kann immer sein, dass da einfach auf gewisse Dinge nicht hingewiesen wurde. Ne? Und wenn das wieder 5 Kleinigkeiten sind, die jeweils 2.000 Euro kosten, sind wir halt auch wieder bei 10.000 Euro mehr Kosten. Ne? Und egal, ob ihr mit einem Premium-Anbieter dran seid oder mit der örtlichen Baufirma, wo immer so ein bisschen romantiziert? Nee. Das wird halt immer so ein bisschen romantisch verklärt, ne, dass es ja die Firma ist und die wird einen schon nicht über den Tisch ziehen, weil die sind ja da aus dem Ort und keine Ahnung. Mhm. Aber das ist halt am Ende des Tages, ist es halt so ein komplexes Thema, dass man immer sagen könnte, ja, sorry, das war halt einfach euer Thema, dass ihr euch darum nicht gekümmert habt. Ne? Und deswegen, also völlig egal, oder ob es ein Massenanbieter ist, völlig egal, so eine Vertragsthematik und einfach nochmal das Angebot in den Vertrag zu prüfen, ist sehr, sehr wichtig. Wir machen das nicht aus juristischer Sicht, will ich hier auch nochmal dazu sagen. Wir sind keine Anwälte, machen da auch keine Rechtsberatung oder irgendwas, sondern wir prüfen es wirklich rein aus kaufmännischer Sicht, wie sich's auf eure Mehrkosten und auf die Themen auf der Baustelle auswirken. Das ist das Wichtige. So ist es. Na? Genau, so. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man verhandeln. Und dann geht's los. Ne? Und beim Verhandeln kann man wirklich einen großen Fehler machen, nämlich das schon zu früh andeuten, dass man verhandeln möchte. Und das ist was ich auch oft bei Bauherren erlebe, die das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass sie eigentlich schon signalisiert haben, dass sie verhandeln möchten. Ne? Mhm. Weil viele halten sich auch für sehr clever, wenn sie vorher sagen, ich habe aber schon mal dem Handelsvertreter gesagt und der Baufirma gesagt, dass ich mich von dem Sachverständigen begleiten lasse. Ne, und dass das dann alles geprüft wird. Weil die dann denken, also ich weiß auch nicht, also natürlich die Denkweise ist dann, dass die dann sagen, okay, ich rechne es gleich seriös oder so. Mhm. Oder da passiert dann weniger oder keine Ahnung. Also viele wollen dann wissen, wie reagiert denn die Firma? Ja. Aber also keine Firma wird sagen, oh, jetzt haben sie mich aber erwischt. Oh, jetzt haben sie mich erwischt. Also bei uns laufen die Baustellen nicht so gut. Mhm. Das wollte ich Ihnen jetzt nur mal, weil wenn Sie eben im Sachverständigen... Und das ist halt, das sagt ja keiner.
Ja, so ist ne? es.
Halt sagen nicht. Ja eh alle, oh ja, super, da wird er ja mal richtig sehen, wie man baut oder so. Ja. Ne? Also von dem her, völlig egal. Und ich würde es einfach nicht andeuten, dass ihr mit einem Sachverständigen arbeitet oder dass ihr da irgendwas prüfen lasst. Weil das ist ein Zeichen für die Verkäufer, dass ihr verhandeln wollt. Mhm. Und nicht nur für die Verkäufer. Und das ist übrigens auch so eine Sache, muss ich mich mal kurz auslassen drüber, höre ich auch oft, ja, das ist ein Angestellter bei der Firma und kein Handelsvertreter. ist völlig wurscht am Ende des Tages. Mhm. Es ist der Verkäufer, der soll euch davon überzeugen, dass die Firma die beste ist. Das ist völlig egal, ob das ein Handelsvertreter ist oder ein angestellter Verkäufer, macht überhaupt keinen Unterschied. Ne? Also von dem her, für die Verhandlung nicht zu früh andeuten, ist ganz, ganz wichtig, weil sonst ist halt die Möglichkeit da, dass die Firmen wieder was reinrechnen oder dass die Verkäufer was reinrechnen in den Preis. Und dann kriegt ihr das als Rabatt, habt aber eigentlich unterm Strich nichts gewonnen, weil halt vorher was reingerechnet wurde.
Mhm, ne? Das ist ein sehr beliebter Trick.
Ja, ist es wirklich.
Ja.
Und das ist auch so ein Thema, hohe Rabatte sind auch eher unseriös, muss man auch sagen. Also alles, was so 5%, 6%, 10% sind, ist wirklich eher schon wieder komisch, weil da würde ich mich fragen, warum hast du mir nicht gleich den richtigen Preis gegeben?
Ja.
Oder den Preis, ne? Wenn da irgendwie 2-3% gehen, okay, die hat man vielleicht wirklich verhandelt oder noch irgendwo rausgeholt oder ist man bereit, bei diesem Vorhaben halt einzugehen. Aber ab 5% oder mehr, warum hast du mir nicht gleich den Preis gegeben, wenn das ja offenbar geht? Ne?
Ja, eben, ne?
Und das ist halt sowas, also je höher die Rabatte sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vorher reingerechnet wurde. Und es ist halt einfach nicht sehr seriös, dass wenn da mal so ein hoher Rabatt geht. Aber das muss man nur für den Hinterkopf ein bisschen behalten. Ne? Weil so hoch sind die Margen eigentlich, nach unserer Erfahrung zumindest nicht. Also wenn seriös kalkuliert wurde, dann geht nicht so viel. Mhm. Also zumindest keine 5 oder 10%. Und man muss halt auch noch sagen, verhandeln. Also wir würden das, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Vertragsthematik, dass wir uns den Vertrag gemeinsam anschauen und halt nochmal das Angebot im Detail durchschauen, da würden wir auch besprechen, was gibt's denn für Möglichkeiten, den Preis noch zu verhandeln, außer zu fragen, hey, was geht denn preislich noch?
Mhm.
Ne? Und das ist so ein bisschen, hat mein Opa übrigens immer früher gerne gesagt, auch beim Mediamarkt oder so.
Ja,
ja, was können Sie denn preislich noch machen?
Geil.
Und immer, was, das ist schon, weiß ich nicht, 50% reduziert.
Beim Mediamarkt.
Ja, vor allem, ne? Egal, auf jeden Fall, da ist es halt wichtig, dass man dann guckt, wie ist wirklich die Situation selber. Und da kommt es dann sehr drauf an, baut man jetzt wieder mit einem Anbieter, der eher über die Masse verkauft, also ist es eher wirklich einer, der, weiß ich nicht, 1000 Häuser oder was im Jahr macht. Mit dem muss man anders verhandeln, als jetzt mit der örtlichen Baufirma oder mit einer kleineren oder mit einem Familienunternehmen oder wie es auch immer ist. Das heißt, da ist die Situation auch sehr individuell. Und deswegen, das wird man dann halt einfach absprechen, je nach Situation, was da Sinn macht. Ne? Aber das kann man sehr schwer pauschal sagen, was dann eine gute Vorgehensweise bei der Verhandlung allgemein ist. Da haben wir aber, glaube ich, auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das kannst du auch nochmal verlinken.
Hier oben.
Hier oben. Sehr gut. Genau. Und dann, wenn man verhandelt hat und damit zufrieden ist, was man bekommen hat, wobei ich hier nochmal anmerken möchte, dass der Vertrag oder den Vertrag, die Vertragskonditionen zu verhandeln, finde ich fast immer noch mal ein bisschen wichtiger, als den Preis zu verhandeln.
Mhm.
Weil es halt so Dinge sind wie, wenn ich dann nachher aus einer Festpreisbindung rauslaufe zum Beispiel, was ich jetzt schon sehen kann zum Beispiel, wenn ich mal alle Fristen und sowas zusammenrechne, dann habe ich ja nichts gewonnen, wenn ich dafür jetzt den Preis noch mal um ein paar tausend Euro verhandelt habe.
Ja.
Sondern da würde ich dann wirklich lieber, also der Vertrag ist wirklich oftmals gerade dafür, wie es nachher auf der Baustelle läuft, schon wirklich sehr, sehr wichtig und muss man auch wirklich auf dem Schirm haben, dass das ein wichtiger Faktor ist. Ne? Und wenn man dann soweit ist und sagt, okay, jetzt bin ich zufrieden, ich habe gut verglichen, ich habe mir hier das nochmal prüfen lassen, das Angebot geprüft, nochmal auf Mehrkosten, ich habe den Vertrag verhandelt, ich habe den Preis verhandelt, dann kann man unterschreiben.
Dann kann es losgehen.
Dann kann es irgendwann losgehen.
Ja.
So, und jetzt noch ein kleiner Ausblick, weil ich habe es versucht jetzt wirklich sehr detailliert zu machen. Auch wo wir so ein bisschen helfen können, wenn ihr denn mit uns arbeiten möchtet, wenn ihr uns nicht leiden könnt, dann nicht, macht auch nichts, ist auch völlig okay, genau, aber der Ausblick ist dann, also ihr macht dann, wenn ihr bei einer Baufirma unterschrieben habt, so weiter, dass ihr mit der Architektenplanung weitermacht und jetzt heißt es nochmal Architektenplanung, das hatten wir doch vorher schon mal, absolut richtig, aber wir hatten vorher die Architektenplanung, die der Vorentwurf ist, also Leistungsphase 1 bis 3. Der Bauantrag ist das, was die Baufirmen unter der Architektenleistung verstehen. Also wirklich den Bauantrag zu stellen, das ist aber nicht mehr die kreative Arbeit. Das sind noch so Sachen wie eine Entwässerungsplanung machen, Fluchtwege planen und eben die Dokumente zusammenstellen, damit man den Bauantrag dann abgeben kann.
Mhm.
Genau. Und das ist genau das, was dann weiterkommt. Also ist auch etwas, was wirklich, das möchte ich nochmal dazu sagen, das wird vorab nicht gemacht, also es gibt vorab keine richtige Entwurfsplanung mit den, also nicht, was ein Architekt macht in der Regel, wenn man mit der Baufirma plant. Sondern die konzentrieren sich wirklich auf die Bauantragserstellung, was wirklich mehr so eine Checkliste abarbeiten ist sozusagen. Ne? Mhm. Und man muss eben dann noch aber mal trotzdem ein Gespräch mit einem Architekten dann und passt eben die Feinplanung nochmal an, damit dann alles in Ordnung ist. So, dann wird die Baugenehmigung eingeholt. Dauert ja manchmal 3, 4, 5 Monate. Manchmal geht es auch deutlich schneller, wenn es so ein Freistellungsverfahren ist. Und wenn die Baugenehmigung dann da ist, dann wird man zur Bemusterung eingeladen und da wählt man dann die Ausstattung wirklich final. Also da legt man dann wirklich fest und manche glauben gar nicht, wie viel man da festlegt, wie du es vorher gesagt hast. Es ist wirklich auch anstrengend, weil ihr wählt alles von den Dachsteinen, wo es 20 verschiedene Möglichkeiten gibt. Genau, über die Fliesen, Sanitärobjekte, Innentüren, Treppen, alles.
Ja.
Und genau, wenn ihr das gemacht habt, dann kriegt ihr ein Protokoll, wo nochmal alles festgehalten ist. Und das müsst ihr eigentlich nur nochmal unterschreiben. Und dann habt ihr im Prinzip erst den Endpreis für das Haus selber. Und am allerbesten ist es, und da kommt es aber wieder drauf an, wie der Vertrag gestrickt ist, wenn man dann die Finanzierung machen könnte. Je nachdem, aber natürlich wieder zurückführend auf, wie ist denn die Situation insgesamt mit Eigenkapital und muss ich das schon für die Finanzierung machen? Also auch da sprecht mich mal gerne an, wenn ihr da die Themen habt, dass ihr eigentlich schon relativ früh finanzieren wollt, weil ihr halt das Grundstück mitfinanziert und sowas. Also da gibt's auch wieder Lösungen. Da kann man, wie gesagt, auch nochmal auf die fertighaus-finanzierung.de schauen. Also solche Themen kriegt man immer gelöst. Da braucht man halt gute Ideen dafür dann, ja, ne? Und gute Wege wieder, wie man sowas gelöst kriegt. Weil am besten ist es ja, wenn ihr die Finanzierung eigentlich so spät wie möglich macht, weil den Endpreis habt ihr halt wirklich auch erst, wenn ihr bemustert habt im Endeffekt. Ja. Aber irgendwo dazwischen, weil ihr, die Firmen wollen ja dann auch wieder eine gewisse Anzahlung haben, was ja auch in der Branche völlig normal ist. Genau, und dazwischen, also irgendwo dazwischen wird man aber die Finanzierung abschließen. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch, und das wird so, wenn ihr das Bemusterungsprotokoll dann unterschrieben habt, dann kriegt ihr ein paar Wochen später den Stelltermin. Und der ist eben je nachdem, wie weit im Voraus die Baufirma, ne, welche Lieferzeiten die hat, dauert es dann entweder noch lange oder eben nicht so lange, ja, bis dann das Haus kommt. Und dann kann man weitermachen, Kellerabnahme, Rohbaukontrolle, Hausabnahme. Da muss man halt durch die Phasen gehen, gucken, was vergibt man dann auch selber und so weiter. Genau, ja. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Überlegen, was man selber vergibt, würde ich schon auch relativ früh. Also schon, wenn man Angebote vergleicht und vielleicht Vorbemusterungen macht. Dass man da schon mal schaut, was sind denn so die Punkte, mit denen ich so im Standard gar nicht klarkomme und was nehme ich dann unbedingt raus, damit man das auch wieder gut planen kann. Na, was nehme ich da raus und nicht erst so spät, weil dann ist man ja auch wieder mit Angebote bei örtlichen Firmen einholen relativ kurzfristig unterwegs. Ne, da, da wissen die Firmen dann auch, dass sie vielleicht preislich was anderes verlangen können, wenn ihr sagt, hey, es soll aber nächste Woche losgehen oder so. Ja. Ne? Genau. So, und dann steht hoffentlich das Haus.
Hoffentlich bald, ja.
Ja. Jetzt sind wir mal komplett durchgegangen, durch alles.
Durch alles, ja.
Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr dazu Themen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr sagt, habe ich ganz anders gemacht, schreibt uns gerne,
oder
kommentiert
uns
gerne.
Oder wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, wo euch denkt, wie ist denn das jetzt genau nochmal mit Finanzierung oder ein anderes Thema.
Ja, wir haben schon sehr, sehr viele Videos zu ganz, ganz vielen Themen gemacht, gell? Das heißt, wir werden da auch in der Beschreibung einfach nochmal ganz, ganz viele verlinken.
Ja.
Und ich glaube, mit so die wertvollsten sind einmal so die Grundriss-Thematik, die Grundstück-Thematik, ne, wie man ein Grundstück findet. Finanzierung haben wir natürlich auch schon ein Video gemacht, oder zwei sogar, wo viele gute Punkte drin sind. Architektenplanung, ihr kennt ja vielleicht unsere Grundriss-Show, genau, da kriegt man auch immer was mit. Also wir versuchen wirklich auch über diesen Prozess wirklich sehr, sehr viel zu begleiten. Ihr könnt euch aber natürlich auch einfach die Infos so nehmen und das alles selber machen. Das ist uns eigentlich, ne, wie ihr das möchtet, aber wir stehen euch immer gerne zur Verfügung. Weil am Ende des Tages ist es schon auch immer sehr individuell trotzdem noch. Und für viele Situationen muss man halt dann doch nochmal eine spezielle Lösung finden. Ne? Und das ist halt immer das, wo man dann einfach nochmal sprechen kann. Ja, jetzt haben wir, fast eine Dreiviertelstunde
gemacht. Ja, Flo, ich fand's ein super Guide.
Findest du?
Ja, ein richtig
sehr
guter
gut.
Guide.
Das freut mich.
Ja.
Du hast vorher nicht gewusst, was ich erzähle, gell? Sehr gut. Dann, sage ich bis nächstes Mal. Und wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Fragen habt,
schreibt's in die Kommentare.
Genau.
Und wir hören uns dann nächste Woche.
Bis nächstes Mal.
Ciao.